Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kim Antonia Reichert, Hamburg, Deutschland. Winnetou 1 von Karl May. Kapitel 5, Teil 1. Schöner Tag. Als wir jetzt nach dem Pueblo zurückkehrten und bei demselben anlangten, sah ich erst, welch ein mächtiger, imposanter Steinbau dasselbe war. Man hält die amerikanischen Völkerschaften für bildungsunfähig, aber Menschen, welche solche Felsenmassen zu bewegen und zu einer solchen mit den damaligen Waffen uneinnehmbaren Festung aufeinander zu türmen verstanden hatten, konnten unmöglich nur auf der untersten, niedrigsten Kulturstufe gestanden haben. Und wenn man sagt, dass diese Nationen früher bestanden haben und dass die jetzigen Indianer keineswegs Abkömmlinge derselben seien, so will ich das weder zugeben noch bestreiten. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dann ist das noch kein Grund zu der Behauptung, dass die Indianer geistig nicht vorwärts kommen können. Natürlich, wenn man ihnen nicht die Zeit und den Raum dazu gönnt, so müssen sie verkommen und untergehen. Wir stiegen mittels der vorhandenen Leitern bis zur dritten Plattform empor, hinter welcher die besten Räume des Pueblo lagen. Da wohnte Inchuchuna mit seinen beiden Kindern, und da bekamen wir unsere Wohnung angewiesen. Die meinige war groß. Sie hatte zwar auch keine Fensteröffnungen und erhielt ihr Licht nur durch die Tür, aber diese war so breit und hoch, dass es an der nötigen Helligkeit nicht mangelte. Der Raum war leer, doch Nchochi möblierte ihn mir bald mit Fellen, Decken und Gerätschaften so gut aus, dass ich mich weit mehr als den Verhältnissen angemessen behaglich fühlen konnte. Hawkins, Stone und Parker bekamen zusammen ein ähnliches Gemach angewiesen. Als mein Gastzimmer soweit eingerichtet war, dass ich es betreten konnte, brachte Schöner Tag mir eine prächtig geschnittene Friedenspfeife und Tabak dazu. Sie stopfte sie mir selbst und setzte den Tabak dann in Brand. Als ich die ersten Züge tat, sagte sie, »Dieses Kalumet sendet dir Inchuchuna, mein Vater. Er selbst hat den Ton dazu aus den heiligen Steinbrüchen geholt, und ich habe den Kopf daraus geschnitten. Sie ist noch in keines Menschen Munde gewesen, und wir bitten dich, sie von uns als dein Eigentum anzunehmen und unser zu gedenken, wenn du daraus rauchest.« »Eure Güte ist groß«, antwortete ich. »Sie beschämt mich fast, denn ich kann dieses Geschenk nicht erwidern.« »Du hast uns bereits so viel gegeben, dass wir dir gar nicht dafür danken können, nämlich wiederholt das Leben in Chuchunas und Winnetous meines Bruders. Beide waren wiederholt in deine Hand gegeben, ohne dass du sie tötetest. Heute wieder konntest du in Chuchuna das Leben nehmen, ohne dass du dafür bestraft worden wärest. Du hast es aber nicht getan. Dafür sind dir unsere Herzen zugewendet, und du sollst unser Bruder sein, wenn du es unseren Kriegern erlaubst, dich als solcher zu betrachten. Wenn das geschieht, so ist mein größter Wunsch erfüllt. Inchuchuna ist ein sehr berühmter Häuptling und Krieger, und Winnetou habe ich gleich vom ersten Augenblick an lieb gehabt. Es ist mir nicht nur eine große Ehre, sondern eine ebenso große Freude, der Bruder solcher Männer genannt zu werden. Ich wünsche nur, dass meine Gefährten auch daran teilnehmen dürfen. Wenn sie wollen, wird man sie so betrachten, als ob sie als Apachen geboren worden seien. Wir danken euch dafür. Also du selbst hast diesen Pfeifenkopf aus dem heiligen Tone geschnitten? Wie kunstvoll deine Hände sind! Sie errötete über dieses Lob und antwortete, »Ich weiß, dass die Frauen und Töchter der Bleichgesichter noch viel kunstfertiger und geschickter sind als wir. Ich werde dir jetzt noch etwas holen.« Sie ging und brachte mir dann meine Revolver, meine Messer, alle meine Munition und die sonstigen Gegenstände, welche sich nicht in meinen Taschen befunden hatten. Denn alles, was darin gewesen war, das hatte man mir gelassen. Ich bedankte mich, erkannte an, dass mir nun nicht mehr das Geringste fehle und fragte, »Werden auch meine Kameraden wiederbekommen, was ihnen abgenommen worden ist?« »Ja, alles. Sie werden es jetzt schon haben, denn während ich dich hier bediene, sorgt Inchuchuna für sie.« »Und wie steht es mit unseren Pferden?« »Die sind auch da. Du wirst das Deinige wieder reiten und Hawkins seine Mary auch.« »Ah, du kennst den Namen seines Maultiers?« »Ja, auch den Namen seiner alten Flinte, welche er Liddy nennt. Ich habe oft, ohne dass ich es dir erzählte, mit ihm gesprochen. Er ist ein sehr scherzhafter Mann, aber doch ein tüchtiger Jäger.« »Ja, das ist er, und noch weit mehr, nämlich ein treuer, aufopferungsfähiger Gefährte, den man liebhaben muss. Aber ich möchte dich etwas fragen. Wirst du mir die richtige Antwort geben, mir die Wahrheit sagen?« »Nchochi lügt nicht«, antwortete sie stolz und doch so einfach. »Am allerwenigsten aber würde sie dir eine Unwahrheit sagen.« »Eure Krieger hatten den Gefangenen Kiowas alles abgenommen, was sie bei sich hatten?« Ja. Auch meinen 3 Kameraden?
Ja.
Warum da mir nicht auch? Man hat den Inhalt meiner Taschen nicht angerührt.
Weil Winnetou, mein Bruder, es so befohlen hatte.
Und weißt du, weshalb er diesen Befehl gab?
Weil er dich liebte.
Trotzdem er mich für seinen Feind hielt?
Ja, du sagtest vorhin, dass du ihn gleich vom ersten Augenblick ein Lieb gehabt habest. Dasselbe ist auch bei ihm mit dir der Fall gewesen. Es hat ihm sehr leid getan, dich für einen Feind halten zu müssen. Und nicht nur für einen Feind.
Sie hielt inne, denn sie hatte etwas sagen wollen, wovon sie dachte, dass es mich beleidigen werde.
Sprich weiter, bat ich.
Nein.
So will ich es an deiner Stelle tun. Mich für seinen Feind halten zu müssen, das konnte ihm nicht wehe tun, denn man kann auch seinen Feind achten. Aber er hat geglaubt, dass ich ein Lügner, ein falscher, hinterlistiger Mensch sei, nicht?
Du sagst es.
Hoffentlich sieht er nun ein, dass er sich da geirrt hat.
Und noch eine Frage. Wie steht es mit Rattler, dem Mörder Clicky Petras?
Der wird soeben an den Marterpfahl gebunden.
Was? Jetzt? Soeben?
Ja.
Und das sagt man mir nicht? Warum hat man es mir verschwiegen?
Winnetou wollte es so haben.
Ja, aber warum?
Er glaubte, deine Augen könnten es nicht ersehen und deine Ohren es nicht erhören.
Wahrscheinlich hat er sich da nicht geirrt, und doch ist es mir möglich, es zu ersehen und auch zu erhören, wenn man meinen Wunsch berücksichtigt.
Welchen?
Sag erst, wo die Marter stattfinden wird.
Unten am Flusse, wo du dich vorhin befunden hast. Intschuchuna hat euch fortgeführt, weil ihr nicht dabei sein sollt.
Ich will aber dabei sein. Welche Qualen hat man denn für ihn bestimmt?
Alle, welche gegen Gefangene ausgeübt zu werden pflegen. Er ist das schlimmste Bleichgesicht, welches den Apachen jemals in die Hände geraten ist. Er hat unseren weißen Vater, den wir liebten und verehrten, den Lehrer Winnetous, ohne alle Veranlassung ermordet. Darum soll er nicht an nur einigen Qualen sterben, wie es bei anderen Gefangenen zu geschehen pflegt, sondern man wird alle Martern, die wir kennen, nach und nach an ihm erproben.
Das darf nicht sein, das ist unmenschlich.
Er hat es verdient.
Könntest du dabei sein, es mit ansehen?
Ja.
Du, ein Mädchen!
Ihre langen Wimpern senkten sich. Sie richtete den Blick einige Zeit zur Erde, hob ihn dann wieder, sah mir ernst, beinahe vorwurfsvoll in die Augen und antwortete:
Wunderst du dich darüber?
Ja, ein Weib soll so etwas nicht ansehen können.
Ist es so bei euch?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Du sagst die Unwahrheit, bist aber doch kein Lügner, denn du sagst sie unabsichtlich, unwissentlich.
Du irrst dich.
So willst du das Gegenteil behaupten?
Ja.
Dann müsstest du unsere Frauen und Mädchen besser kennen als ich.
Vielleicht kennst du sie nicht.
Wenn eure Verbrecher vor dem Richter stehen, so können andere Leute mit zuhören, ist es so?
Ja.
Ich habe gehört, dass es da mehr Zuhörerinnen als Zuhörer gibt.
Gehört eine Squaw dorthin? Ist es schön von ihr, sich von ihrer Neugierde nach einem solchen Orte treiben zu lassen?
Nein.
Und wenn bei euch ein Mörder hingerichtet wird, wenn man ihn aufhängt oder ihm den Kopf abschlägt, sind dann keine weißen Squaws dabei?
Das war früher.
Jetzt ist es ihnen verboten?
Ja.
Und den Männern auch?
Ja.
Also ist es allen verboten. Wäre es allen noch erlaubt, so würden auch die Squaws mitkommen. Oh, die Frauen der Bleichgesichter sind nicht so zart, wie du denkst. Sie können die Schmerzen sehr gut ertragen, aber die Schmerzen, welche andere, Menschen oder Tiere, erdulden.
Ich bin nicht bei euch gewesen, aber Clicky Petra hat es uns erzählt.
Dann ging Winnetou nach den großen Städten des Ostens, und als er zurückkehrte, berichtete er mir alles, was er gesehen und beobachtet hatte. Weißt du, was eure Squaws mit den Tieren tun, die sie kochen, braten und dann essen?
Nun?
Sie ziehen ihnen die Haut bei lebendigem Leibe ab, sie ziehen ihnen auch, während sie noch leben, den Darm heraus und werfen sie in das kochende Wasser. Und weißt du, was die Medizinmänner der Weißen tun?
Was meinst du?
Sie werfen lebendige Hunde in das kochende Wasser, um zu erfahren, wie lange sie dann noch leben, und ziehen ihnen die verbrühte Haut vom Leibe. Sie schneiden ihnen die Augen, die Zunge heraus. Sie öffnen ihnen die Leiber, sie quälen sie auf noch viel andere Arten, um dann Bücher darüber zu machen.
Das ist Vivisektion und geschieht zum Besten der Wissenschaft.
Wissenschaft? Clicky Petra ist auch mein Lehrer gewesen. Darum weiß ich, was du mit diesen Worten meinst. Was muss euer großer guter Geist zu einer Wissenschaft sagen, welche nichts lehren kann, ohne dass sie seine Geschöpfe zu Tode martert? Und welche Martern nehmen eure Medizinmänner in ihren Wohnungen vor, wo die Squaws doch mit wohnen und es sehen müssen? Oder hören sie nicht das Schmerzgeheul der armen Tiere? Haben eure Squaws nicht Vögel in Käfigen in ihren Zimmern? Wissen sie nicht, welche Qual dies für den Vogel ist? Sitzen eure Squaws nicht zu Tausenden dabei, wenn bei Wettrennen Pferde zu Tode geritten werden?
Sind nicht Squaws dabei, wenn Boxer sich zerfleischen? Ich bin ein junges, unerfahrenes Mädchen und werde von euch zu den Wilden gerechnet. Aber ich könnte dir noch vieles sagen, was eure zarten Squaws tun, ohne dass sie dabei den Schauder empfinden, den ich fühlen würde. Zähle die vielen Tausende von zarten, schönen, weißen Frauen, welche ihre Sklaven zu Tode gepeinigt und mit lächelndem Munde dabei gestanden haben, wenn eine schwarze Dienerin totgepeitscht wurde. Und hier haben wir einen Verbrecher, einen Mörder. Er soll sterben, so wie er es verdient hat. Ich will dabei sein, und das verurteilst du? Ist es wirklich Unrecht von mir, dass ich so einen Menschen ruhig sterben sehen kann? Und wenn es ein Unrecht wäre, wer trägt die Schuld, dass die Roten ihre Augen an solchen Dingen gewöhnt haben? Sind es nicht die Weißen, welche uns zwingen, ihre Grausamkeiten mit Härte zu vergelten? Ich glaube nicht, dass ein weißer Richter einen gefangenen Indianer zur Marterpfeile verurteilen wird. Richter, zürne mir nicht, wenn ich das Wort sage, welches ich so oft von Hawkins gehört habe. Greenhorn, du kennst den Westen nicht. Wo gibt es hier Richter? Nämlich das, was du mit diesem Worte meinst. Der Stärkere ist der Richter und der Schwache wird gerichtet. Lass dir erzählen, was an den Lagerfeuern der Weißen geschehen ist. Sind die unzähligen Indianer, welche im Kampfe gegen die weißen Eindringler untergingen, alle schnell an einer Kugel, an einem Messerstich gestorben? Wie viele von ihnen wurden zu Tode gemartert? Und doch hatten sie nichts getan, als ihre Rechte verteidigt. Und nun bei uns ein Mörder sterben soll, der seine Strafe verdient hat, soll ich meine Augen davon abwenden, weil ich eine Squaw, ein Mädchen bin? Ja, einst waren wir anders, aber ihr habt uns gelehrt, Blut fließen zu sehen, ohne dass wir mit der Wimper zucken. Ich werde gehen, um dabei zu sein, wenn der Mörder Klekih Petras seine Strafe erleidet. Ich hatte die schöne junge Indianerin als ein sanftes, stilles Wesen kennengelernt. Jetzt stand sie vor mir mit blitzenden Augen und glühenden Wangen, das lebende Bild einer Rachegöttin, die kein Erbarmen kennt. Fast wollte sie mir da noch schöner als vorher vorkommen. Durfte ich sie verurteilen? Hatte sie Unrecht? So geh, sagte ich, aber ich gehe mit. Bleib lieber hier, bat sie, wieder in einem ganz anderen Tone sprechend. Intschu Tschuna und Winnetou sehen es nicht gern, wenn du mitkommst. Werden sie mir zürnen? Nein, sie wünschen es nicht, werden es dir aber nicht verbieten. Du bist unser Bruder. So gehe ich mit, und sie werden es verzeihen. Als ich mit ihr hinaus auf die Plattform trat, stand Sam Hawkins da. Er rauchte aus seiner alten, kurzen Savannenpfeife, denn er hatte auch Tabak erhalten. »Ist jetzt eine andere Sache, Sir«, sagte er schmunzelnd. »Bis vorhin Gefangene gewesen und jetzt die großen Herren spielen, das ist ein Unterschied. Wie geht es euch unter den neuen Verhältnissen?« »Danke, gut«, antwortete ich. »Mir auch, ausgezeichnet. Der Häuptling hat uns selbst bedient. Das ist doch fein, wenn ich mich nicht irre.« »Wo ist Intschu Tschuna jetzt?« »Fort, wieder nach dem Flusse.« »Wisst ihr, was jetzt dort geschieht?« »Kann es mir denken.« »Nun, was?« »Zärtlicher Abschied von den lieben Kiowas.« »Das weniger.« »Was denn sonst?« »Rattler wird gemartert.« »Rattler wird gemartert? Und da führt man uns hierher? Da muss ich auch dabei sein. Kommt, Sir, wir wollen schnell hinab.« »Langsam. Könnt ihr denn solche Szenen ersehen, ohne dass euch der Schauder forttreibt?« »Ersehen? Schauder? Was ihr doch für ein Greenhorn seid, geliebter Sir. Wenn ihr euch erst länger hier im Westen befindet, so werdet ihr auch nicht mehr ans Schaudern denken. Der Kerl hat den Tod verdient und wird auf indianische Weise hingerichtet. Das ist alles.« »Aber es ist Grausamkeit.« »Pscha! Redet doch bei so einem Subjekt nicht von Grausamkeit. Sterben muss er doch. Oder seid ihr etwa auch damit nicht einverstanden?« »Oh ja, aber sie mögen es kurz mit ihm machen. Er ist ein Mensch. Ein solcher Mensch, der einen anderen, welcher ihm nicht das Mindeste getan hat, niederschießt, der ist kein Mensch mehr. Er war betrunken wie ein Vieh.« »Das ist doch ein Milderungsgrund. Er wusste nicht mehr, was er tat.« »Lasst euch nicht auslachen. Ja, da drüben bei euch im alten Lande, da sitzen die Herren Juristen zu Gericht und rechnen einem jeden, dem es beliebt, in der Betrunkenheit ein Verbrechen zu begehen, den Schnaps als Milderungsgrund an. Verschärfen sollten sie die Strafe, Sir, verschärfen. Wer sich so sinnlos betrinkt, dass er wie ein wildes Tier über seinen Nebenmenschen herfällt, der sollte doch doppelt bestraft werden. Ich habe nicht das geringste Mitleid mit diesem Rattler. Denkt doch daran, wie er euch behandelt hat.« »Ich denke daran, aber ich bin ein Christ und kein Indianer. Ich werde alles versuchen, einen kurzen Tod für ihn zu erreichen.« »Das lasst bleiben, Sir. Erstens verdient er es nicht, und zweitens wird all eure Mühe vergeblich sein. Klekih Petra ist der Lehrer, der geistige Vater des Stammes gewesen. Sein Tod ist ein unersetzlicher Verlust für die Apachen, und der Mord geschah ohne alle Veranlassung. Aus diesen Gründen ist es gewiss unmöglich, die Roten zur Nachsicht zu bewegen.« »Ich versuche es doch.« »Aber vergeblich. In diesem Falle schieße ich Rattler eine Kugel in das Herz. um seine Qualen zu beenden? Das lasst um Himmels Willen bleiben! Ihr würdet euch dadurch den ganzen Stamm zum Feinde machen. Es ist sein gutes Recht, die Art der Strafe zu bestimmen, und wenn ihr ihn um dieses bringt, so ist es mit der jungen Freundschaft, welche wir geschlossen haben, sofort wieder aus. Also geht ihr mit?
Ja.
Schön, aber macht keine Dummheiten. Ich will Dick und Will rufen.
Er verschwand im Eingang zu seiner Wohnung und kehrte bald mit den beiden Genannten zurück. Wir stiegen die Etagen hinab. Nchochi war uns vorangegangen und nicht mehr zu sehen. Als wir aus dem Seitentale in das Haupttal des Rio Pecos kamen, sahen wir die Kiowas nicht mehr. Sie waren mit ihrem verwundeten Häuptling fortgeritten, und Inchuchuna war so klug und umsichtig gewesen, ihnen heimlich Späher nachzusenden, da es ihnen einfallen konnte, unbemerkt zurückzukehren, um sich zu rächen. Ich habe schon gesagt, dass unser Ochsenwagen auf dem Platze stand. Als wir kamen, hatten die Apachen einen weiten Kreis um denselben gebildet. In der Mitte desselben standen die beiden Häuptlinge mit einigen Kriegern. Nchochi war bei ihnen und sprach mit Winnetou. Obgleich sie die Tochter des Häuptlings war, durfte sie sich nicht in die Angelegenheiten der Männer mischen. Wenn sie sich trotzdem jetzt nicht bei den Frauen befand, so war es gewiss nichts Ungewichtiges, was sie in ihrem Bruder zu sagen hatte. Als sie uns kommen sah, machte sie ihn, wie ich bemerkte, auf uns aufmerksam und zog sich dann zu den Squaws zurück. Sie hatte also wohl von uns mit ihm gesprochen. Winnetou durchbrach den Kreis seiner Krieger, kam uns entgegen und sagte in ernstem Tone: »Warum sind meine weißen Brüder nicht oben im Pueblo geblieben? Gefallen ihnen die Wohnungen nicht, in welche sie geführt worden sind?« »Sie gefallen uns«, antwortete ich, »und wir danken unserem roten Bruder für die Fürsorge, die er für uns getroffen hat. Wir kehren zurück, weil wir hörten, dass Rattler jetzt sterben soll. Ist dies so?«
»Ja.«
»Ich sehe ihn doch nicht.«
»Er liegt im Wagen bei der Leiche des Ermordeten.«
»Welche Todesart soll er erleiden?«
»Den Martertod.«
»Ist dies unvermeidlich beschlossen worden?«
»Ja.«
»Einen solchen Tod kann mein Auge nicht ersehen.«
»Deshalb hat Inchuchuna, mein Vater, euch nach dem Pueblo gebracht. Warum seid ihr zurückgekehrt? Warum willst du etwas ansehen, was du nicht ersehen kannst?«
»Ich hoffe, dass ich seinem Tode beiwohnen kann, ohne dass ich mich mit Grauen abzuwenden brauche. Meine Religion gebietet mir, für Rattler zu bitten.«
»Deine Religion? War sie nicht auch die seinige?«
»Ja.«
»Hat er nach den Geboten derselben gehandelt?«
»Leider nein.«
»So hast du nicht nötig, ihre Gebote seinetwegen zu erfüllen.
Deine und seine Religion verbietet den Mord. Er hat trotzdem gemordet, folglich sind die Lehren dieser Religion nicht auf ihn anzuwenden.«
»Nach dem, was er getan hat, kann ich nämlich nicht richten. Ich muss meine Pflicht erfüllen, ohne nach den Gesinnungen und Taten anderer Menschen zu fragen. Ich bitte dich, eure Strenge zu mildern und diesen Mann eines schnellen Todes sterben zu lassen.«
»Was beschlossen ist, muss ausgeführt werden.«
»Unbedingt?«
»Ja.«
»So gibt es also kein Mittel, meinen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen?«
Er blickte sehr ernst und nachdenklich zu Boden, dann antwortete er:
»Es gibt eines.«
»Welches?«
»Ehe ich es meinem weißen Bruder sage, muss ich ihn bitten, es lieber nicht in Anwendung zu bringen, weil der dies bei unseren Kriegern sehr, sehr schaden würde.«
»Inwiefern?«
»Sie würden dich nicht so achten können, wie ich es um deinetwillen wünsche.«
»So ist dieses Mittel ein ehrloses, ein verächtliches?«
»Nach den Begriffen der roten Männer, ja.«
»Sag es mir.«
»Du müsstest unsere Dankbarkeit anrufen.«
»Ah, das tut allerdings kein braver Mann.«
»Nein, wir haben dir unser Leben zu verdanken. Wolltest du dich darauf berufen, so würdest du mich und Inchuchuna, meinen Vater, zwingen, uns deines Wunsches anzunehmen.«
»In welcher Weise?«
»Wir würden eine neue Beratung halten und während derselben so für dich sprechen, dass unsere Krieger den Dank, den du forderst, anerkennen müssen. Dann aber würde alles, was du getan hast, ferner wertlos sein. Ist dieser Rattler ein solches Opfer wert?«
»Allerdings nicht.«
»Mein Bruder hört, dass ich aufrichtig mit ihm rede. Ich weiß, welche Gedanken und Gefühle in seinem Herzen wohnen. Aber meine Krieger können solche Empfindungen nicht begreifen. Ein Mann, welcher Dank fordert, wird von ihnen verachtet. Soll Old Shatterhand, welcher der größte und berühmteste Krieger der Apachen werden kann, heute von uns fortgehen müssen, weil meine Krieger vor ihm ausspucken werden?«
Es wurde mir schwer, hierauf eine Antwort zu geben. Mein Herz gebot mir, bei meiner Fürbitte zu bleiben. Mein Verstand, oder besser gesagt, mein Stolz, war dagegen.
Winnetou fühlte Teilnahme für den Zwiespalt in meinem Innern und sagte: »Ich werde mit Inchuchuna, meinem Vater, sprechen. Mein Bruder mag hier warten.« Er ging.
»Macht keine Dummheiten, Sir.
bat Sam. »Ihr ahnt gar nicht, was hierbei auf dem Spiele steht. Vielleicht gar das Leben.«
»Das jedenfalls nicht.«
»O doch, es ist wahr. Der Rote verachtet einen jeden, welcher direkt Dank von ihm fordert, ihn an das mahnt, was er ihm schuldet. Er tut dann wohl das, was man von ihm fordert, aber nachher kennt er den Betreffenden nicht mehr. Wir müssten wirklich heute noch weg und haben die feindlichen Kiowas vor uns. Was das bedeutet, das muss ich euch doch wohl nicht erst sagen.«
Intschu Tschuna und Winnetou sprachen eine Weile sehr ernst miteinander. Dann kamen sie zu uns herbei, und der Erstere sagte,
»Hätte Klekih Petra uns nicht so viel von eurem Glauben gesagt, so würde ich dich für einen Mann halten, mit dem zu sprechen, es eine Schande ist. So aber kann ich deinen Wunsch sehr wohl begreifen, doch meine Krieger würden es nicht verstehen und dich verachten.«
»Es handelt sich nicht nur um mich, sondern auch um Klekih Petra, von dem du redest.«
»Wieso um ihn?«
»Er besaß denselben Glauben, der mir meine Bitte gebietet, und ist in diesem Glauben gestorben. Seine Religion gebot ihm, dem Feind zu verzeihen. Glaube mir, wenn er noch lebte, so würde er es nicht zugeben, dass sein Mörder eines solchen Todes sterbe.«
»Denkst du das wirklich?«
»Ja, ich bin davon überzeugt.« Er schüttelte langsam den Kopf und sagte,
»Was sind diese Christen doch für Menschen? Entweder sind sie schlecht, und dann ist ihre Schlechtigkeit so groß, dass man sie nicht zu begreifen vermag. Oder sie sind gut, und dann ist ihre Güte ebenso unbegreiflich.«
Hierauf sah er seinem Sohne und dieser wieder ihm in die Augen. Sie verstanden sich. Sie hielten Zwiesprache miteinander nur durch diese Blicke. Dann wendete sich Intschu Tschuna wieder mir zu, indem er fragte,
»Dieser Mörder war auch dein Feind?«
»Ja.«
»Hast du ihm verziehen?«
»Ja.«
»So höre, was ich dir sage. Wir wollen erfahren, ob noch eine kleine Spur des Guten in ihm wohnt. Ist dies der Fall, so werde ich versuchen, dir deinen Wunsch zu erfüllen, ohne dass es dir Schaden macht. Setzt euch hier nieder und wartet, was geschieht. Wenn ich dir einen Wink gebe, so kommst du zu dem Mörder und forderst von ihm, dass er dich um Verzeihung bittet. Tut er dies, so soll er schnell sterben.«
»Darf ich ihm dies sagen?«
»Ja.«
Intschu Tschuna kehrte mit Winnetou wieder in den Kreis zurück, und wir setzten uns da nieder, wo wir jetzt gestanden hatten.
»Das hätte ich nicht gedacht«, meinte Sam, »dass der Häuptling doch auf euren Wunsch eingeht. Ihr müsst sehr gut bei ihm stehen.«
»Das tut es nicht. Der Grund ist ein anderer.«
»Welcher?«
»Es ist der Einfluss Klekih Petras, der sich selbst nach seinem Tode geltend macht. Diese Roten haben vom wahren inneren Christentume mehr in sich aufgenommen, als sie ahnen. Ich bin sehr neugierig, was nun geschieht.«
»Werde das gleich sehen. Pass nur auf.«
Jetzt wurde die Plane von dem Wagen entfernt. Wir sahen, dass man einen langen, kofferähnlichen Gegenstand, auf welchem ein Mensch festgebunden war, herabnahm.
»Das ist der Sarg«, meinte Sam Hawkins, »aus hohlgebrannten Baumklötzen zusammengesetzt und mit nassgemachten Fellen überzogen. Wenn das Leder trocken wird, zieht es sich zusammen, und der Sarg wird dadurch luftig verschlossen.«
Unfern von der Stelle, wo das Seiten auf das Hauptteil stieß, erhob sich ein Felsen, an welchem aus großen Steinen ein vorn offenes Viereck zusammengesetzt worden war. Daneben lagen noch viele Steine, welche hier zusammengetragen worden waren. Nach diesem Steinvierecke wurde der Sarg mitsamt dem Manne, der mit ihm zusammengebunden war, getragen. Dieser Mann war Rattler.
»Wisst ihr, warum man die Steine zusammengeschafft hat?« fragte Sam.
»Ich denke es mir.«
»Nun, wozu?«
»Man will das Grab daraus bauen.«
»Richtig, ein Doppelgrab.«
»Für Rattler mit?«
»Ja, der Mörder wird mit seinem Opfer begraben, was eigentlich nach jedem Morde geschehen sollte, wenn es möglich wäre.«
»Schrecklich, lebendig an den Sarg des Ermordeten gefesselt zu sein und dabei zu wissen, dass dies zugleich die eigene letzte Lagerstätte ist.«
»Ich glaube gar, ihr bedauert den Menschen wirklich. Dass ihr für ihn gebettelt habt, das kann ich noch begreifen, aber Mitleid mit ihm zu haben, das verstehe ich wirklich nicht.«
Jetzt wurde der Sarg aufgerichtet, so dass Rattler auf seine Füße zu stehen kam. Man band beide, den Sarg und den Menschen, mit starken Riemen an die Steinmauer fest. Die roten Männer, Frauen und Kinder näherten sich der Stelle und bildeten einen Halbkreis um dieselbe. Es herrschte eine tiefe, erwartungsvolle Stille. Winnetou und Intschu Tschuna standen neben dem Sarge, der eine rechts und der andere links davon. Da erhob der Häuptling seine Stimme.
»Die Krieger der Apachen sind hier versammelt, Gericht zu halten, denn es hat das Volk der Apachen ein großer, schwerer Verlust betroffen, den der Schuldige mit seinem Leben bezahlen soll.«
Intschu Tschuna sprach weiter, indem er in der indianischen, bilderreichen Weise von Klekih Petra, seinem Charakter, seinem Wirken redete und dann ausführlich erzählte, in welcher Weise sich die Ermordung ereignet hatte.
Er berichtete über die Gefangennahme Rattlers und machte zum Schluss bekannt, dass dieser jetzt zu Tode gemartert und dann, grad so wie er an den Sarg gebunden war, mit dem Toten begraben werden sollte. Hierauf sah er zu mir herüber und gab mir den erwarteten Wink. Wir standen auf und wurden, als wir hineinkamen, in den Halbkreis aufgenommen. Vorhin hatte ich wegen der Entfernung den Verurteilten nicht deutlich sehen können. Jetzt stand ich vor ihm und fühlte, so schlecht und gottlos er gewesen war, doch ein tiefes Mitleid mit diesem Menschen. Der auf das Fußende gestellte Sarg war überdoppelt und mannesstark und über 4 Ellen lang. Er sah aus, als habe man von einem dicken Baumstamm einen Klotz abgesägt und diesen mit Leder überzogen. Rattler war in der Weise mit dem Rücken auf diesen Sarg befestigt, dass seine Arme nach hinten lagen und seine Füße jetzt auseinander standen. Man sah ihm an, dass er weder Hunger noch Durst zu leiden gehabt hatte. Ein Knebel verschloss ihm den Mund. Er hatte also jetzt nicht sprechen können, aber sein Kopf war so befestigt, dass er denselben nicht bewegen konnte. Als ich kam, nahm Inchuchuna ihm den Knebel aus dem Mund und sagte zu mir, »Mein weißer Bruder hat mit diesem Mörder reden wollen. Es mag geschehen.« Rattler sah, dass ich frei war. Ich musste mich also mit den Indianern befreundet haben, das konnte er sich sagen. Darum hatte ich geglaubt, er werde mich bitten, bei ihnen ein gutes Wort für ihn einzulegen. Stattdessen aber fuhr er, sobald der Knebel entfernt worden war, mich giftig an. »Was wollt ihr von mir? Packt euch fort! Ich mag nichts mit euch zu schaffen haben!« »Ihr habt gehört, dass ihr zum Tode verurteilt worden seid, Mr. Rattler«, antwortete ich ruhig. »Daran ist nichts zu ändern. Sterben müsst ihr unbedingt. Aber ich will euch...« »Fort, Hund, fort!« unterbrach er mich, wobei er mich anspucken wollte, mich aber nicht traf, weil er den Kopf nicht bewegen konnte. »Also sterben müsst ihr«, fuhr ich unbeirrt fort. »Doch in welcher Weise? Das soll auf euch ankommen. Ihr sollt zu Tode gemartert werden. Das heißt, man wird euch lange, lange quälen, vielleicht heut, vielleicht auch noch morgen und den ganzen Tag. Das ist entsetzlich, und ich mag es nicht haben. Auf meine Bitte hat sich Inchuchuna bereit erklärt, euch schnell sterben zu lassen, falls ihr die Bedingungen ausfüllt, welche er daran knüpfte.« Ich hielt inne, denn ich dachte, dass er mich nach dieser Bedingung fragen werde. Stattdessen aber warf er mir einen so schrecklichen Fluch zu, dass es ganz unmöglich ist, denselben wiederzugeben. »Diese Bedingung ist, dass ihr mich um Verzeihung bitten sollt«, erklärte ich weiter.
»Um Verzeihung? Dich um Verzeihung bitten?« schrie er. »Lieber beiß ich mir die Zunge ab und erleide alle Qualen, die sich diese roten Schufte ausdenken können.«
»Wohlgemerkt, Mr. Rattler, ich bin es nicht, der diese Bedingungen gestellt hat, denn ich brauche eure Bitte nicht. Inchuchuna hat es so gewollt, und da ich es euch sagen sollte, so will ich dies hiermit getan haben. Bedenkt, in welcher Lage ihr euch befindet und was euch droht. Es steht euch Schreckliches bevor, eine ganz entsetzliche Todesart, welche ihr dadurch entgehen könnt, dass ihr nur das eine kleine Wort »Pardon« aussprecht.«
»Fällt mir nicht ein, nie, nie! Macht euch fort von hier, ich mag euer schurkisches Gesicht nicht sehen. Geht zum Teufel und meinetwegen auch noch weiter.«
»Wenn ich euch den Willen tue und fortgehe, ist's für euch zu spät. Ich komme dann nicht wieder, also seid verständig und sagt das kleine Wort.«
»Nein, nein und nein«, brüllte er.
»Ich bitte euch darum.«
»Fort, fort«, sage ich. »Himmel und Hölle, warum bin ich angebunden? Hätte ich die Fremde frei, so wollte ich euch den Weg zeigen.«
»Well, ihr sollt euren Willen haben, aber ich sage euch, dass ich nicht wiederkommen werde, wenn ihr mich nachher ruft.«
»Ich dich rufen? Dich, dich? Das bilde dir ja nicht ein. Packe dich fort, sage ich, packe dich!«
»Ich will gehen, vorher aber noch eins. Habt ihr noch einen Wunsch? Ich will ihn euch erfüllen, einen Gruß an irgendjemand. Habt ihr Verwandte, denen ich vielleicht Nachricht bringen kann?«
»Geh in die Hölle und sag dort, dass du ein verdammter Schurke bist. Du hast mit diesen Roten gemeinschaftliche Sache gemacht und mich in ihre Gewalt gebracht. Dafür mag...«
»Ihr irrt«, unterbrach ich ihn.
»Also ihr habt keinen Wunsch vor eurem Tode?« »Nur den einen, dass ihr mir bald nachfolgen mögt, nur diesen einen.«
»Gut, so sind wir fertig, und ich habe nichts mehr zu tun, als euch als Christ den Rat zu geben, fahrt nicht in euren Sünden dahin, sondern denkt an eure Taten und an die Vergeltung, die euch jenseits erwartet.« Was er hierauf antwortete, kann ich wieder nicht sagen. Es überlief mich eiskalt bei seinen Worten. Inchuchuna nahm mich bei der Hand und führte mich fort, indem er sagte, »Mein junger weißer Bruder sieht, dass dieser Mörder keine Fürbitte verdient. Er ist ein Christ. Ihr nennt uns Heiden, aber würde ein roter Krieger solche Worte sprechen?« Ich antwortete ihm nicht, denn was hätte ich auch sagen können oder sollen? Dieses Verhalten Rattlers hatte ich nicht erwartet. Er hatte sich früher so feig, so furchtsam gezeigt und wirklich gezittert, als von den Marterpfählen der Indianer die Rede gewesen war. Und nun, heute, tat er so,
als ob er sich aus allen Qualen der Welt gar nichts mache.
»Das ist nicht etwa Mut von ihm«, sagte Sam, »sondern Wut, nichts als Wut.«
»Worüber?«
»Über euch, Sir. Er denkt, ihr seid schuld, dass er in die Hände der Roten gefallen ist. Er hat euch seit dem Tage, an welchem wir gefangen genommen wurden, nicht erblickt. Jetzt sieht er euch und uns frei. Die Roten sind freundlich gegen uns, während er sterben soll. Das ist für ihn natürlich Grund genug anzunehmen, dass wir falsche Karte gespielt haben. Aber lasst nur die Qualen beginnen, so wird er ganz anders pfeifen. Pass auf, ich habe es gesagt, wenn ich mich nicht irre.«
Die Apachen ließen uns nicht lange auf den Beginn des traurigen Spieles warten. Ich hatte eigentlich die Absicht, mich zu entfernen, aber ich hatte so etwas noch nicht gesehen und beschloss also, so lange zu bleiben, bis es mir nicht mehr möglich sei, länger zuzusehen. Die Zuschauer setzten sich nieder. Mehrere junge Krieger traten mit den Messern in den Händen vor und stellten sich ungefähr 15 Schritte von Rattler auf. Sie warfen ihre Messer nach ihm, hüteten sich aber, ihn zu treffen, sondern die Klingen fuhren alle in den Sarg, auf den er gebunden war. Das erste Messer stak links und das zweite rechts von seinem Fuße, aber so nahe an demselben, dass fast gar kein Zwischenraum vorhanden war. Die beiden nächsten Messer wurden weiter aufwärts gezielt, und so ging es fort, bis seine beiden Beine von 4 Messerreihen eng eingesäumt waren. Bis jetzt hatte er sich leidlich gehalten, nun aber schwirrten die Messer höher und immer höher auf ihn zu, denn es galt, die Umrisse seines Körpers mit denselben zu spicken. Da bekam er Angst. Sobald ein Messer auf ihn zugeflogen kam, stieß er einen Angstschrei aus. Und diese Schreie wurden umso lauter und schriller, je höher die Indianer ihr Ziel nahmen. Als dann der Oberkörper auch zwischen lauter Messern steckte, kam der Kopf daran. Das erste Messer fuhr rechts neben seinem Halse in den Sarg, das zweite links. So ging es hüben und drüben am Gesichte bis zum Scheitel empor, bis keine Klinge mehr Platz finden konnte. Dann wurden die Messer alle wieder herausgezogen. Es war das nur ein Vorspiel gewesen, ausgeführt von jungen Leuten, welche zeigen sollten, dass sie gelernt hatten, ruhig zu zielen und sicher zu werfen. Sie suchten ihre Plätze auf und setzten sich nieder. Hierauf bestimmte Inchuchuna ältere Leute, welche auf 30 Schritte Entfernung werfen sollten. Als der erste dazu bereit war, trat der Häuptling zu Rattler daran, zeigte auf seinen rechten Oberarm und gebot: »Hierher, treffen!« Das Messer kam geflogen, traf ganz genau den bezeichneten Punkt und fuhr durch den Muskel, diesen anspießend, in den Sargdeckel. Das war ernst. Rattler fühlte den Schmerz und stieß ein Geheul aus, als ob es ihm bereits an das Leben gehe. Das zweite Messer fuhr durch denselben Muskel des anderen Armes und das Geheul verdoppelte sich. Der dritte und vierte Wurf waren nach dem Oberschenkel gerichtet und trafen auch dort ganz genau die Stellen, welche der Häuptling jedes Mal vorher bezeichnete. Man sah kein Blut fließen, da Rattler nicht entkleidet war und die Indianer für jetzt nur solche Stellen treffen durften, wo die Verwundung keine Gefahr und also keine Verkürzung des Schauspiels mit sich brachte.
Ende von Kapitel 5, Teil 1. Aufgenommen von Kim Reichert, Hamburg, Deutschland.